willkommen zum Powerful Me Podcast mit Lisa Pertagnol.
Heute spreche ich mit Anja Niekerken. Anja ist Autorin, sie arbeitet als Coach und Vortragsrednerin. Ich unterhalte mich heute mit Anja über ihr Buch Die Kunst, kein Arschloch zu sein. Wir sprechen darüber, was Arschlochfallen sind, wo sie lauern und natürlich, wie wir sie umgehen können. Ich wünsche euch viel Vergnügen und vor allem ganz viele Aha-Momente beim Zuhören. Hallo Anja, wie schön, dass du heute in meinem Podcast dabei bist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung, Lisa. Ich freue mich sehr.
Anja, so zum Start, erzähl uns doch kurz was zu dir und zu deiner Person und so ein bisschen darüber, wie du zu der geworden bist, die du heute bist.
Oh Gott, das ist eine ganz schön lange Geschichte und es würde wahrscheinlich diesen Podcast sprengen. Wo soll ich anfangen? Soll ich in der Kindheit anfangen, nur Berufsleben? Gib mir mal so einen kleinen Hinweis, wo ich so starten soll.
Na, sagen wir mal so, nennen wir es mal die Eckpunkte oder vielleicht auch die Eckerlebnisse, finde ich auch super spannend, die dich so in die Richtung gebracht haben, wo du heute bist. Heute bist du ja sehr erfolgreich Autorin, du bist Speakerin.
Ja.
Was hat dich so dahin gebracht?
Also ich fange mal so an. Hätte man mir das am Anfang meiner beruflichen Laufbahn gesagt, dass das irgendwann mal so sein wird, wie es jetzt ist, hätte ich gesagt, ja, genau. Weil da hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Hätte man mich das irgendwie so gefragt, so ich sag mal so vor der Pubertät als kleines Mädchen, hätte ich gesagt, ja klar, natürlich, da wäre das total selbstverständlich für mich gewesen. Und dann kam halt so das Leben. Es ist jetzt aber auch nichts Schlimmes, aber ich war dann in der Pubertät sehr schüchtern und dann ist meine Mutter sehr früh gestorben, da war ich 16. Also so, ich habe so ein paar Erlebnisse so hinter mich gebracht, die das Ganze dann nicht so gefördert haben und habe dann so einen ganz, ganz normalen Weg eingeschlagen, der zwar beruflich ziemlich wild war, weil ich ganz viele Sachen ausprobiert habe, aber schon eher normal. Ich habe eher so eine normale Karriere gemacht, nachher in der Finanzdienstleistung, bin Führungskraft geworden und irgendwann mit 40 fängt das dann ja so an, dass man nochmal überlegt, ach, ist es das überhaupt? Und ne, so Kind auch schon einigermaßen aus dem Gröbsten raus. Und da habe ich dann gedacht, so nee, das ist es irgendwie nicht mehr, obwohl ich wirklich sehr erfolgreich war als Frau in einer gehobenen Führungsposition und habe auch sehr gut verdient und habe dann aber gedacht, nee, ich will noch mal was anderes machen und habe dann gekündigt und habe mich selbstständig gemacht als Trainerin und auch Coach für Führungskräfteentwicklung, für Persönlichkeitsentwicklung. Und so ist dann nachher auch die Schreiberei dazu gekommen, weil irgendjemand mal gesagt hat, ja, du musst einen Blog schreiben und wenn du ein Buch schreibst, ne, so Autor kommt von Autorität oder umgekehrt. Und dann habe ich das halt alles gemacht und es hat wahnsinnig viel Fahrt aufgenommen. Ja, so ist das entstanden.
Und in dem Zuge wollen wir ja heute auch sprechen über eines dieser Produkte, dieser kühnen Fahrt, sag ich mal, nämlich dein Buch Die Kunst, kein Arschloch zu sein, erschien im Knauer Verlag, ist ja ein sehr provokativer Titel. Ja. Was hat dich denn zu diesem Buch gebracht?
Auch das ist wieder eine ganz lustige Geschichte. Ich habe, wie gesagt, ja auch schon Blogartikel immer geschrieben, hauptsächlich eben für Führung und Führungskräfte und habe einen Blogartikel geschrieben, der da hieß, die Kunst kein Arschloch zu sein. Weil es ja schon auch oft so ist, dass Chefs als, ja, oder Chefinnen auch als nicht so nette Menschen bezeichnet werden. Und ich bin dann auf auf so Studien gestoßen, dass Macht uns tatsächlich verändert. In dem Moment, wo wir in eine Führungsposition kommen, verändern wir unseren Charakter. Und das ist relativ normal und das ist auch sehr gut beforscht. Das wusste ich damals nicht und fand das wahnsinnig interessant und habe da dann natürlich auch gleich einen Blogartikel drüber geschrieben, eben mit diesem Titel. Und letztes Jahr im Januar oder so muss es gewesen sein, rief mich dann der Cheflektor Sachbuch beziehungsweise der Leiter Sachbuch des Drömer-Knauer Verlags an, der diesen Artikel gelesen hatte. Und fragte mich dann, ob ich Lust hätte, ein allgemeines Buch mit diesem Titel zu schreiben. dass wir, also ne, dass wir ja häufiger mal in Stresssituationen mutieren und was man dagegen tun könnte. Und ich neige immer dazu zu sagen, also er fragte mich, kannst du dir das vorstellen? Und ich neige immer dazu zu sagen, ja, weil vorstellen kann ich mir immer sehr viel. Und ja, ich habe dann ja gesagt und so ist das Ganze entstanden. Ich hatte vorher aber auch schon ein Buch geschrieben, im Business Village Verlag ist das rausgekommen, das heißt Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Und das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass der Knauer Verlag bei mir angerufen hat. Sonst hätten die wahrscheinlich auch nicht einfach so gesagt, so ja komm, die Frau kann auch ein Buch füllen, weil das wussten die halt schon.
Also die haben dich sozusagen als Autorin schon also entdeckt gehabt oder auf dem Schirm gehabt,
ja.
Und fanden das Thema auch genau. Spannend, was es ja auch definitiv ist.
Genau.
Und es geht ja in dem Buch eben genau um diese typischen Arschlochfallen, wie du sie nennst.
Ja, genau.
Was verstehst du darunter genau?
Naja, also es gibt ja so ganz viele, viele Situationen im Alltag, wo wir uns selber ertappen und merken, okay, da sind wir jetzt gerade mal nicht die beste Version unserer selbst. Ne? So zum Beispiel an der Kasse, im Supermarkt, wenn einem selber vielleicht mal jemand wieder in die Hacken gefahren ist, wenn der Rentner oder die Rentnerin anfängt, nach Kleingeld zu kramen, da merken wir dann auch schon ganz schnell, wie wir Puls bekommen. Ne? So, und ich habe jetzt keine Zeit, was soll das? Und solche Situationen haben wir täglich und die potenzieren sich dann natürlich auch. Und wie wir aus sowas dann aber auch wieder rauskommen oder wie wir auch nochmal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ey, warte mal, das ist irgendwie nicht gerade hier oder ich bin gerade nicht die beste Version meiner selbst. Auf Social Media sehen wir das gerade aktuell auch wieder, ne, so am am Wochenende war wieder die Demo in Berlin und ich beobachte das so, was auf Social Media da gerade so passiert, dass sich da so zwei Lager so auf einmal so unversöhnlich gegenüberstehen, obwohl beide Lager ja sagen, wir haben Meinungsfreiheit und das muss man auch schon mal aushalten können. Aber sobald ein Stressfaktor dazu kommt, was ja in der aktuellen Situation der Fall ist, ist das nicht mehr ganz so einfach, die Meinung von jemand anders auszuhalten. Und auch darum geht es eben.
Und würdest du denn überhaupt sagen, dass es jetzt besondere Branchen gibt oder sage ich jetzt mal so Situationen im Leben, die dafür sehr anfällig sind, dass sie besonders viele Arschlochfallen bieten? Jetzt hast du ja gerade gesagt, in so einer Krise, okay, wenn halt die allgemeine Situation sowieso so angespannt ist, aber du nimmst ja auch viele Beispiele im Buch aus deinem eigenen Erfahrungshorizont, was auch viel Finanzwesen ist oder auch Werbung. Würdest du denn jetzt auch sagen, das sind jetzt so Branchen, wo es auch irgendwie, also wo auch viel gedrückt wird, so von oben nach unten und weitergegeben wird?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das, ich merke das ja in meinen Coachings und auch in meinen Trainings, wo wirklich alle Branchen vertreten sind. Also von Marketing über, keine Ahnung, ganz normale Handwerksbetriebe bis hin zur Deutschen Bundesbahn oder die DAK war auch schon bei mir. Und ich glaube, dass das einfach auch so eine zutiefst menschliche Geschichte ist. Und damit sollten wir uns auch versöhnen, dass wir nicht perfekt sind. Und wenn wir das erstmal akzeptieren können, mit uns selber ein bisschen, naja, sagen wir mal, liebevoller oder ein bisschen versöhnlicher. Versöhnlicher ist, glaube ich, ein schöneres Wort dafür. Versöhnlicher mit uns selber umzugehen, dann gelingt uns das auch mit anderen. Und auch zu gucken, okay, komm, wir sind halt gestrickt, wie wir gestrickt sind. Und je mehr Stress wir im System haben, umso schwieriger wird es, versöhnlich mit uns und anderen umzugehen. Also wie gesagt, in der Krise haben wir sowieso sehr viel Stress im System und in Unternehmen ist ja immer irgendwas, ist ja immer irgendeine Krise, ist immer irgendwie Stress im System und da werden wir dann halt ganz schnell zum Arschloch. Und das zu wissen, das ist immer schon der erste Schritt.
Das ist ja genau das Stichwort auch, also nun neigen wir ja dazu, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Das bei anderen immer direkt zu erkennen und zu sagen, ja, aber der hat sich doch jetzt auf jeden Fall total daneben benommen.
Ja.
Und bei uns selber sind wir ja, sag ich mal, auch wenn wir uns für reflektiert halten, doch an einiger Stelle auch mal ein bisschen blind auf verschiedenen Augen. Wie kann ich das denn abstellen? Denn das ist ja eigentlich auch der erste Schritt zur Besserung.
Ja, na klar. Also so genau das ist es, das auch zu da auch mal zu gucken, wenn wir es bei anderen messerscharf erkennen können, wir sind nicht anders als die anderen. Ne, so, und wir versuchen natürlich, unser Selbstbild zu schützen. Das gehört auch dazu, um psychologisch auch gesund zu bleiben. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, zu sagen, ja, die anderen sind doof, ich nicht. Also ich bin ja ganz anders. Das ist ein völlig normaler Vorgang, weil wenn wir unsere ganzen Fehler und unsere ganzen kleinen Missverhältnisse, wenn wir die schon 100% sehen würden und sagen würden, oh, das muss sich ändern, da hätten wir den ganzen Tag ganz schön viel zu tun, weil wir leben in so einer komplexen Welt, wir haben gar nicht die Chance, ein 100% guter Mensch zu sein. Zum Beispiel.
Das klingt ja deprimierend.
Ja, so deprimierend ist das gar nicht, wenn man das einfach, wenn man das auch zulässt in den Gedanken. Mhm. Also zum Beispiel ist es halt so, dass wir alleine, was unser Einkaufsverhalten anbelangt oder auch was unser Mobilitätsverhalten anbelangt, sind wir schon mal per se keine guten Menschen. Zumindest nicht in Deutschland oder in den Industrienationen. In dem Moment, wo wir uns ins Auto setzen, schaden wir der Umwelt. Wenn wir das aber immer komplett parat hätten, wären wir überhaupt nicht in der Lage, in unserer Gesellschaft zu leben. Also wir müssen bestimmte Dinge auch ausblenden können, um überhaupt uns in der Gesellschaft zurechtzufinden. Und das ist auch im Kleinen so. Also so, man darf nicht glauben, dass das bei den Naturvölkern anders wäre. Da ist das auch so. Bestimmte Dinge müssen einfach ausgeblendet werden, um in dieser Form der Gesellschaft zu funktionieren. Und aber damit fein zu sein und zu sagen, okay, komm, ich fahre Auto, ich weiß aber, dass das nicht okay ist. Und dieses Paradox auszuhalten, wenn wir das hinkriegen, das ist der erste Schritt und das ist nicht einfach.
Ja, und das erfordert ja auch viel Übung, ne?
Denn ja, klar.
Muss man erstmal rausfinden, dann auch auf Dauer. Und das ist ja dann genau auch, finde ich, die Schwierigkeit, wenn du jetzt halt immer in dieser, nenn es jetzt mal eine Art von Trance irgendwie, also um halt selber, wie du ja auch sagst, irgendwie psychisch beisammen zu bleiben und nicht immer zu denken, man ist der schlechteste Mensch von allen, um dann irgendwie so diese Balance zu finden. Wie komme ich dann aus dieser Trance aber raus, um dann eben zu sehen, ah, Moment, hier ist aber jetzt eine Arschlochfalle. Und da muss ich mich jetzt anders verhalten.
Mhm. Naja, also der erste Schritt ist erstmal, wenn wir es bei anderen beobachten und gucken, ach so, hier guck mal, so das ist aber nicht gut, was sie da machen. Dann einmal kurz den Abgleich fahren, was mache ich denn im Vergleich dazu? Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, merken wir dann auch ganz schnell, ach so, ja, hier guck mal, das mache ich auch. Weil wir sind uns ja alle in irgendeiner Form auch schon ähnlich. Das ist ja letztendlich so. Alleine schon aus dem Grund, dass wir in der gleichen Gesellschaft leben. Und genau das ist der Punkt, einmal zu sagen, ach so, guck mal hier, der andere macht das, ich mache das auch. Wo wäre denn der Mittelweg? Ne, so, oder sich einfach erstmal dieses Bewusstsein erstmal auszuhalten. Ich nehme nochmal das aktuelle Beispiel für diese sogenannten Corona-Gegner oder Corona-Leugner und die Menschen, die meinen, sich richtig zu verhalten. Im Grunde machen beide Seiten oder kommunizieren beide Seiten gleich, weil beide Seiten meinen, sie haben Recht und die anderen machen etwas falsch. Das ist ja die Basis auf der wir das Ganze betrachten können. Wer jetzt wirklich Recht hat und wer nicht, ob wir das tatsächlich endgültig beurteilen können, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ne? So, ich trage auch meine Maske und ich neige dazu, der Wissenschaft zu glauben. Das ist tatsächlich so. Aber die andere Seite denkt und fühlt sich ja genau so. So, und wenn wir nicht beide, also so, wenn nicht beide Seiten bereit sind zu sagen, ach so, okay, guck mal, die Seite glaubt, sie hat Recht und ich glaube auch, ich habe Recht. Wo ist jetzt, also wo können wir uns begegnen? Wo können wir einen Mittelweg finden? Wo können wir ein gemeinsames Terrain finden? Und solange wir nicht bereit sind zu akzeptieren, dass beide Seiten die gleichen Argumente benutzen, wird das nicht funktionieren. Werden wir nicht aufeinander kommen. Wir müssen uns erstmal ein Common Ground suchen, also so ein Gebiet, auf dem wir uns einig sind. Und von da aus könnte man sich weiter bewegen. Das würde gehen. Aber das setzt immer die Akzeptanz voraus, nicht auf Biegen und Brechen Recht haben zu wollen.
Das ist ja auch, das beschreibst du ja auch im Buch total schön, finde ich. Und das fand ich total spannend, dass du ja auch sagst, es ist halt dieses Wahrheit und Wirklichkeit. Ja. Also, dass es eigentlich die Wahrheit eben gar nicht gibt. Und das, also ich finde, ich habe das jetzt mal so die letzten Wochen so ein bisschen geübt, wirklich. Also, dass ich halt immer überlege, das ist jetzt nicht eine Wahrheit, die mir jemand sagen möchte, sondern es ist seine Wirklichkeit. Genau. Und das ist ja bei so Konfrontation allgemein immer der Punkt eigentlich. Ne? Ja, genau. Das ist ja, wie du sagst, es ist für jeden wahr. Es hat jeder die für sich guten Argumente. Und es geht gar nicht darum, man kann es gar nicht schaffen, so sagst du das ja auch, man kann es nicht schaffen, die Wahrheit zu finden, weil es die niemals geben wird, ne? Weil jeder seine Wirklichkeit mitbringt.
Genau, also so, weil das ist ja, ne, so, wir bringen ja alle unsere, also wir bringen ja, in jede Situation bringen wir unsere Erfahrungen, unsere Persönlichkeit. Wir bringen ja all das, bringen wir in die Situation ja mit rein. Und vor diesem Hintergrund beurteilen und erfahren wir die Situation ja überhaupt. Ne, so, das ist in der Wissenschaft ist das eine ganz klare Sache. Der Beobachter beeinflusst das Beobachtete. Weil in dem Moment, wo ich der Beobachter bin, bin ich schon, also so beeinflusse ich schon das Beobachtbare. Also das ist eine ganz, ganz normale Geschichte in der Wissenschaft, da ist man sich ganz klar über sowas. Aber wir selber im täglichen Leben sind uns darüber überhaupt nicht klar. Also ne, wenn zwei Menschen das gleiche oder die gleiche Serie meinetwegen gucken oder den gleichen Film gucken, wirst du danach zwei verschiedene Beschreibungen von diesen Filmen haben. Und manchmal hast du sogar das Gefühl, die haben nicht den gleichen Film geguckt. Und genauso ist es in jeder Situation. Und das ist halt das, das treibt mich wahnsinnig um. Also wie gesagt, ich komme ja aus der Persönlichkeitsentwicklung oder aus der Führungs, aus dem Führungskräfte-Coaching und Führungskräftetraining. Und das erzähle ich meinen Coaches und Trainingsteilnehmern auch immer wieder. Und wenn die das wirklich geschnallt haben, dann sagen die auch, oh, wow, das ist, das ist eine andere Sichtweise der Dinge. Und man wird wirklich auch entspannter dadurch. Man wird nicht, also am Anfang ist es sehr anstrengend, weil, ne, so, ich habe am Anfang auch immer gedacht, so, was soll ich denn jetzt denken und wie ist denn das jetzt wirklich und war auch sehr unsicher. Aber so schlimm ist es gar nicht, wenn einfach zu akzeptieren, ach so, der andere sieht das anders. Ach so, ja, aha, das ist ja interessant. Mit dieser Einstellung daran zu gehen, wenn wir das schaffen und nicht zu sagen, nee, der hat nicht recht oder das ist falsch, dann kann es wozu führen.
Das ist ja auch genau dann eigentlich die Lösung, wie man eben besser reagieren kann oder automatisch gelassener reagiert, wenn man eben auch das beobachtet, dass andere in so eine Arschlochfalle tappen. Ja. Ne? Das wäre ja genau das probate Mittel dafür.
Ja, klar. Also so, es ist. Es ist halt natürlich schwierig, wenn es jetzt eben, ne, so wie bei diesen Demonstrationen, wenn sich da Leute nicht an Regeln halten und dann sagen, ja, wir wollen ja gegen diese Regeln demonstrieren und deswegen halten wir uns dann da nicht dran. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil das wäre so, wie wenn ich sagen würde, oh, ich bin nicht für Tempo 30 in der Innenstadt, also fahre ich mit 120 durch die Stadt. Ja, genau. Das ist ein bisschen, das finde ich schon auch schwierig und das finde ich auch sehr schwierig, für mich selbst damit umzugehen. Auf der anderen Seite kann ich das schon aber ein Stück nachvollziehen und finde das auch nachvollziehbar, wie da argumentiert wird. Also so die Form der Argumentation kann ich verstehen. Nur Gesellschaft braucht Regeln und das ist halt dann der nächste Punkt. Und wie man da rauskommt, kann ich im Moment ehrlich gesagt auch gar nicht sagen. Ich denke da auch jeden Tag drüber nach. Mhm. Aber ne, dieser gemeinsame Punkt, wo man gemeinsam losgehen könnte, den müsste man vielleicht erstmal suchen. Und ich glaube, dass genau daran krankt die gesellschaftliche Diskussion im Moment.
Ja, weil es ja immer sehr schnell dann verhärtet ist und es immer Fronten gibt, die ja eben das auch dann verhindern. Ne? Und ich überlege gerade, ob es auch daran liegt, dass wir einfach auch so gerne, das schreibst du ja auch im Buch, so unfassbar gerne in Schubladen denken. Und es ist natürlich total leicht zu denken, ach, das sind die Gegner und die gehören in die Schublade Gegner. Ja. Und wir sind gegen die auch. Ne?
Ja, also erstmal, es ist zum einen ist es immer sehr einfach, gegen etwas zu sein. Also das ist schon so. Ne? Und das eint ja auch, gegen etwas zu sein. Das ist ja zum Beispiel beim Fußball, kann man das sehr gut nachvollziehen. Ne? So untereinander wird sich da im eigenen Verein gestritten ohne Ende. Aber wenn man einen Gegner hat, dann macht es das Leben schon mal wieder ein bisschen einfacher. Ne? So, das ist also so ein gemeinsamer Gegner oder ein gemeinsamer Feind, in Anführungszeichen, der eint schon mal. Aber wenn man das nicht hat und auf sich selber zurückgeworfen ist, dann wird es schon wieder schwieriger. Das stimmt.
Ja, und man müsste einfach häufiger raus aus den Schubladen auch, ne? Und häufiger sich umdenken. Und das ist ja eben auch, da kommt ja auch die Empathie nochmal ins Spiel, weil natürlich ist das auch eine Mega-Leistung von der eigenen Verletzlichkeit und von der eigenen, wenn mir jetzt wirklich einer doof kam, sage ich jetzt mal, ja, also klassische Alltagssituation, es hat mir jetzt einer den Parkplatz weggeschnappt oder die Kassiererin raunzt mich an, obwohl ich jetzt aus meiner Sicht irgendwie gar nichts ihr getan habe oder was auch immer. Also dann den Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, ja, okay, vielleicht hatte der Erste irgendwie, keine Ahnung, musste er total dringend irgendwo hin und war schon viel zu spät, deshalb nimmt er jetzt den Parkplatz, ne, so irgendwie, keine Ahnung. Es gibt ja immer einen Grund, das schreibst du ja auch, dass es halt eigentlich so wenige oder vielleicht gar keine wirklich bösartigen Menschen gibt, sondern eben da einfach manchmal verschiedene Interessen aufeinanderprallen, ohne dass man halt das erstmal irgendwie schön kommunikativ ausdiskutiert.
Ja, also es ist ja wirklich so, dass kein Mensch, es sei denn, es ist wirklich liegt eine psychische Störung vor, ne? Also das klammere ich jetzt einmal aus. Aber kein Mensch will doch ein schlechter Mensch sein. Kein Mensch geht hin und sagt so, heute bin ich mal der schlechteste Mensch unter der Sonne. Das macht doch niemand. Jeder Mensch, also so selbst, nehme ich ja auch als Beispiel, selbst Donald Trump glaubt ja, dass er das, was er tut, dass das gut ist. Der glaubt ja nicht, oh, jetzt mache ich mal richtig was Schlechtes hier, habe ich mal Bock drauf, jetzt schenke ich euch mal ein. Nee, am Ende des Tages denkt der ja, die Konsequenz daraus ist was Gutes. Und wenn es nur für ihn und seine Familie ist, das können wir natürlich anders beurteilen. Aber der geht ja auch nicht hin und sagt, ich bin der schlechteste Mensch unter der Sonne. Heute mal habe ich Bock drauf. Auch ein Putin macht das nicht. Und das ist ja das Paradox, also dass wir das dann nicht mehr sehen.
Ja, wobei natürlich bei solchen Persönlichkeiten kommt ja auch nochmal, was du eben gesagt hast, dieses Thema Macht mit dazu. Ist natürlich nochmal so ein Katalysator für bestimmte Dinge und Entscheidungen. Ne? Aber im Kleinen, klar, es ist ja, wenn ich entscheide, ich fahre jemandem vor der Nase in den Parkplatz, ist es ja auch eine Form der Machtausnutzung, ne? Weil ich es halt gerade kann und dann halt mache. Ne?
Na klar. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, vor 2 Wochen war es, glaube ich, eine mega schlechte Kritik für die Kunst, kein Arschloch zu sein, gekriegt auf Amazon. Kann man da auch nachlesen. Ne? So. Und ich hatte gedacht so, ach, ich gucke mal wieder, was ich für Kritiken habe. Und ne, so wollte meine Laune so ein bisschen aufhellen. Hat natürlich an dem Tag so, ja genau, hat an dem Tag so richtig gar nicht geklappt. Weil also so, diese Frau fand das Buch wirklich so abgrundtief schlecht. Also das ist wirklich, und was sie da alles drüber geschrieben hat und also wie schlecht das alles ist und Küchenpsychologie und ach, was weiß ich, und dass ich meinen Job nicht kann. Also die hat sich richtig ausgekotzt und sogar zweimal, weil beim ersten Mal hat Amazon ihre Kritik nicht abgedruckt und dann schrieb sie das auch. Ich musste das jetzt nochmal schreiben. Hoppla. Also und natürlich wollte die, also es hat sie auch geschrieben, also dass sie wirklich Leute davor warnen muss, dieses Buch zu lesen, weil es ganz schrecklich ist. Und das war ja, also so zum einen brauchte sie ein Ventil, ne, so für ihren Ärger, und zum anderen wollte sie wirklich, also so, sie findet dieses Buch halt wirklich so doof und will andere davor bewahren. Und das kann ich durchaus akzeptieren. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich 3-mal oder 4-mal angesetzt, um eine Antwort zu schreiben. Ich habe es immer wieder gelöscht. Aber da bin ich auch nicht anders. Also so, ne, in der Wut verliere auch ich meine Intelligenz und schreibe dann erstmal ganz merkwürdige Sachen. Und ich habe aber Gott sei Dank diesen Filter eingebaut, dass ich das dann nochmal durchlese und denke, nee, lösch das mal, entspann dich mal, ne? Verarbeite das bitte anders, du ärgerst dich jetzt, was ja auch okay ist. Aber ja klar, es ist bei mir ganz genau so. Ich bin schneller durch solche Themen. Ne? Also so, das geht relativ schnell und es ist sehr reflektiert und sehr bewusst. Aber 2-3 Mal schreibe ich dann auch schon Antworten, die nicht nett sind, die ich dann aber wieder lösche.
Aber du löschst sie und das ist dann der Unterschied schon, ne?
Unterschied. Kurs und Training. Ja, und ich weiß halt, also ich mache das dann auch schon sehr bewusst. Also so, ich schreibe dann schon sehr bewusst eine Antwort und ich weiß, dass diese Antwort, die schreibe ich für mich. Also die schreibe ich für meine Psychohygiene und nicht für die Veröffentlichung. Das hat sich dann auch gewaschen, was ich da schreibe. Aber ich weiß schon im ersten Moment, das werde ich nicht veröffentlichen.
Ja. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenschritt, weil du eben dann so einen Stopp drin hast, ne? Ja. Du hast halt einfach einen gedanklichen Stopp erstmal. Genau. Und kannst, wie du ja sagst, deine Psychohygiene erstmal irgendwie wieder aufpäppeln und erstmal wieder klar werden. Das ist ja, du sagst ja auch, unter Stress kann man ja sowieso nicht denken. Und das ist ja, Ärger ist ja auch eine Form von Stress natürlich. Ja. Das heißt, wenn man dann weiß, okay, alles, was jetzt aus meinem Hirn rauskommt, was ich aber auch irgendwie irre finde, ja, aber alles, was dann im Ärger und im Stress rauskommt, ist eigentlich nichts. Das finde ich schon erschreckend, was ja auch bedeuten würde, dass man überhaupt in keiner sehr stark emotionalen Situation überhaupt irgendwie gescheit irgendwas entscheiden kann, oder?
Naja, also wenn wir das mal im Rückblick immer betrachten, ne, so die Sachen, die wir unter hohem Druck, wo wir ruhig geblieben sind, gemacht haben, die waren meistens okay. Da hat man ein, zwei kleinere Sachen, wo man sagt, okay, das kann ich beim nächsten Mal besser machen. Aber wo wir unter hohem Druck und also Stress, wie du ja auch schon sagst, ne, Angst ist Stress, Wut ist Stress, Ärger ist Stress. Also alles, was wir unter hohem Druck gemacht haben, wo wir so spontan gewesen sind. Wenn wir da mal zurückgucken, da, also ich habe da nicht viele Sachen, wo ich sage, ja, hast du noch, das war in Ordnung. Das war gut. Das war gut, würde ich wieder so machen. Eher wenig. Also bis gar nicht.
Da ist man dann doch irgendwie so krokodilhirnmäßig unterwegs, ne?
Aber es ist ja auch normal. So ist, also jede Form des Stresses in einem hohen Stresslevel ist ja nicht für soziale Bindung oder sozialen echten Austausch gemacht, sondern Ärger, Wut und Angst. Das sind ja so die Hauptstress, also die Hauptstresssituationen oder die Hauptstressoren. Und die in einem hohen Maß sind nicht für eine intelligente Diskussion gemacht, sondern die sind gemacht für Flucht, Todstellen oder Kampf. Das ist Stress. Dafür ist Stress da. Und das macht ja auch nicht unser Frontallappen, wo wir wirklich das intelligente Denken haben, sondern das macht ja die Amygdala. Und die Amygdala ist ja wirklich nur für emotionale Reaktionen zuständig. Und so eine reine emotionale Reaktion ist mal schön, vor allen Dingen, wenn es um Liebe geht, aber wenn es um Wut, Stress oder Angst geht, eher nicht.
Erstmal abwarten, abkühlen lassen, sich selber und dann wirklich mit dem Kopf nochmal ran. Ne?
Oder eben auch sowas machen halt wie ich, ne? So 3-4 Sachen runterschreiben, so richtig die Wut rausschreiben, aber eben nicht auf Senden drücken.
Ja, genau, um Gottes Willen. Und dann, ja, genau, hoffen, dass alles gut geht und das auf ein Blatt Papier schreiben, sicherheitshalber. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich wollte das Beste, aber es hat jetzt einfach trotzdem nicht geklappt. Ja, ich bin jetzt mit Schwung und Anlauf in die Arschlochfalle gelatscht. Ja. Was dann tun? Also es gibt ja trotzdem noch eine Möglichkeit, wahrscheinlich sich da zu retten.
Ja klar, natürlich gibt es immer. Also so zu sagen, oh, das war jetzt, also erstmal vor sich selber zu sagen, oh, das war jetzt nicht so das Großartigste unter der Sonne, was ich an Reaktionsrepertoire habe, sondern man kann und dann einmal gucken, und was mache ich jetzt? Ne? So, erstmal muss ich das natürlich von mir zugeben können, das ist ja immer das Erste, und Menschen, die das vor sich nicht zugeben können, die können auch nicht adäquat reagieren. Also erstmal vor mir sagen, okay, das war jetzt nicht so gut. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Dann kann ich sagen, okay, kehre ich es unter den Teppich? Ignoriere ich das? Ja, aber es ist ja eine Entscheidung. Also so, dann kann ich mich entscheiden. Kehre ich es unter den Teppich, finde ich auch eine adäquate Reaktion. Also wenn ich sage so, oh, das kriege ich nicht hin, ich versuche es mal mit unter den Teppich kehren, finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm. Oder ich sage so, okay, alles klar, war nicht so super, ich entschuldige mich jetzt mal dafür. Also und man muss ja nicht, also man muss sich ja nicht total klein machen, sondern und sagen, oh, es tut mir leid und da war ich ein schlechter Mensch und was weiß ich nicht alles. Nee, man kann ja hingehen und sagen, okay, das war von mir jetzt nicht, also das war nicht in Ordnung, das kann ich besser. Beim nächsten Mal würde ich es gerne besser machen. So, Das ist ja auch eine Entschuldigung. Nicht irgendwie noch viel in die Vergangenheit gehen und nochmal auseinanderdröseln, warum das jetzt alles so schlecht war. Wir können davon ausgehen, dass das Gegenüber das machen wird, aber wir können dann ja auch in dem Moment sagen, so ja, klar, habe ich verstanden, habe ich mir auch alles angeguckt und ehrlich, fühle ich mich nicht gut. Lass uns mal überlegen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen. Und dann in die Zukunft zu gucken und dann hört das auch auf. Also so dieses Auseinandergedrösel und dieses Schuldzuweisen. Und also wenn jemand sagt, ja, das war aber jetzt wirklich nicht gut. Und ja, das habe ich ja schon gesagt. Können wir jetzt gucken, wie wir weitergehen wollen. Also um sich natürlich auch ein bisschen selbst zu schützen. Und vor allen Dingen, vorbei ist ja vorbei.
Ja, eben.
Es ist ja egal. Am Ende des Tages ist es doch egal, weil es ist vorbei. Die Frage ist, was haben wir daraus gelernt?
Und das ist ja auch was zum Thema Psychohygiene. Wenn ich natürlich dann immer auf meinen eigenen Schwächen so rumreite, auch beim Entschuldigen, ist das ja auch nicht förderlich, denn ich möchte mich ja wieder nach vorne richten, ne? Und aufrichten auch.
Na klar, und wie schlecht fühlen wir uns dabei, ne? So, ey, mir geht's da, ich finde das so furchtbar, wenn mir dann andauernd wieder jemand sagt, ja und das, dann denke ich jedes Mal so, das weiß ich und ich finde es auch scheiße. Also so, ne? So, das, ja natürlich, und so geht's ja jedem. Und wir machen das auch so oft bei Kindern oder in der Partnerschaft und eben auch im Unternehmen. Ne? So, und da hast du aber und da hast du aber. Ey, das ist vorbei.
Ja.
Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, wie will ich es jetzt beim nächsten Mal machen? Das ist die Frage. Und die ist spannend.
Ja, und da können auch beide Seiten was tun. Und das finde ich ja auch gut. Ne? Dann ist man ja auch nicht immer alleine der dann sich ewig entschuldigt, sondern dann geht es ja wirklich ans Machen. Und dahin, ne, wie man das gemeinsam gestaltet. Und das ist ja immer besser als Schuldzuweisungen. Ne?
Ja, klar. Und du sagst, das Wort, was du nutzt, ist richtig toll. Gestalten. Wir kommen dann wieder ins Gestalten. Ne? Und nicht, solange wir im Verteidigungsmodus sind, und das sind wir ja oft, ne? So, wenn wir Fehler gemacht haben, schalten wir ja sofort in den Verteidigungsmodus, was oft daran liegt, wie Eltern oder wie wir es gelernt haben, wenn wir was falsch machen. Warum hast du das gemacht? Das ist die blödeste Frage unter der Sonne. Warum hast du denn das gemacht? Das ist so, weil sich's gut anfühlte in dem Moment. Eine andere Antwort gibt es da gar nicht drauf. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, fühlte sich in dem Moment gut an und war die einfachste Lösung. Weil danach streben wir ja immer, nach der einfachsten Lösung und danach, dass es sich gut anfühlt. Ob das gut ist, das ist eine ganz andere Frage. Und deswegen ist die Warum-Frage, warum hast du das denn gemacht? Oder wie konnte das passieren? Ist auch eine blöde Frage. Also wenn ein Flugzeug abstürzt oder wenn irgendwie technisch irgendwas nicht in Ordnung ist, dann, okay, das ist was anderes. Aber im zwischenmenschlichen Bereich ist das eine unglaublich dämliche Frage.
Ich fühle mich total ertappt, weil das ist wirklich meine Standardfrage, wenn bei den Kindern, wenn da irgendwas ist, ich denke mal so, warum nur, warum? Natürlich.
Ja, also man kann das ja...
Macht total Sinn, diese Frage nicht zu stellen. Ne?
Also, ja, man kann das ja einmal fragen, also so, ne, aber ich würde nicht sagen, wie konnte das passieren, sondern wie kam es denn dazu? Hat eine andere Qualität.
Ja, das ist gut, ja.
Ne? Also ich frage das auch, also so, ich frage meinen Sohn auch zwischendurch, warum hast du das denn schon wieder gemacht, und denke dann auch im gleichen Moment, ja komm, weil es bequem war, ich weiß es doch auch.
Ja, man weiß es schon, ne? Genau.
Warum hast du die Schule geschwänzt? Na ja, komm, mal ehrlich, weil es langweilig ist, weil ich was Besseres vorhatte, oder? Also so.
Die Liste der Argumente ist dann lang, aber auch genauso uninteressant eigentlich, ne?
Vor allen Dingen ist ja auch der Punkt, wir kommen dann ja auch gar nicht zur Wahrheit, weil die Kinder oder auch Schatzi oder auch die Angestellten sind dann erstmal im Verteidigungsmodus. Wir kommen dann ja gar nicht zu dem Punkt, weil, ne, so bleiben wir mal bei dem Schule-Schwänz-Beispiel. Das Schule-Schwänz-Beispiel ist ja, warum hast du Schule geschwänzt? Wenn wir mal eine ehrliche Antwort darauf auch wirklich haben wollten, weil es langweilig ist, weil andere Sachen geiler sind, weil ich den Sinn nicht darin sehe, da in diesen Unterricht zu gehen und. Und irgendjemand hat versäumt, das wirklich klar zu machen. Und die Antwort wollen wir ja am Ende des Tages auch nicht.
Ja.
Weil dann wird es für uns wieder anstrengend. Und sich das einfach mal klar zu machen und das eben auch mit Humor zu sehen. Also ich lache auch immer wieder über mich. Mein Mann lacht auch wirklich immer herzlich, wenn ich meine Vorträge halte, weil der auch immer sagt so, ja, genau, du musst reden. Aber so ist das, weißt du? Und das mit Humor zu nehmen, das ist schon ein ganz großer Fortschritt. Das macht vieles viel einfacher.
Die eigenen Unzulänglichkeiten. als Gelegenheiten, um auch mal über sich selber dann zu lachen, ne?
Ja, natürlich. Also, ne, so ich bringe ein Autofahrerbeispiel in dem Buch, ne, so wie mein Mann ganz dicht auf der Autobahn auf eine ältere Dame auffährt. Ich mache das auch, wenn ich das eilig habe, dann denke ich auch, was machst du auf der linken Spur, weg da. Und dann fahre ich aber mit Karacho jemanden hinten an die Stoßstange ran. Na klar. Also, und dann merke ich auch wieder, okay, nee, das bringt nichts, lass das mal. Aber natürlich passiert mir das auch. Also so, ich bin, na, Autobahn geht, aber also so innerhalb von Ortschaften bin ich eine unmögliche Autofahrerin. Es ist einfach so. Ich denke dann auch immer so, oh mein Gott, ne? So, du darfst hier 50 fahren. Wieso fährst du 45? Ja. Also das geht gar nicht. Natürlich, klar.
Geht aber mir genauso. Ja, das ist ja eben, ich sag mal, immer wieder von neuem anfangen. Ne? Ja. Das wäre ja so die Devise. Also erkennen, okay, das ist verbesserungswürdig. Ja. Du sagst ja auch, Vorbilder suchen ist ein gutes, ist eine gute Sache, um sich so gute, positive Beispiele öfter und bildhaft vor Augen zu führen. Ne? Man sucht sich ein gutes Vorbild und versucht es einfach immer nochmal.
Ja, und ich finde es halt auch so spannend. Ich habe mal ein Interview mit dem Dalai Lama gelesen. Ja, nee, das habe ich gelesen. Und das fand ich so spannend, weil viele ja immer denken, der ist so entrückt und ne, so, der hat diese Gefühle nicht mehr. Und das stimmt gar nicht. Also, und der Reporter hatte gefragt, was macht sie denn noch wütend oder was ist denn noch ihre Herausforderung? Und hat er gesagt, das ist doch keine Frage. China ist meine Herausforderung. Ja. Glauben Sie mal nicht, dass ich mich hinsetze und das die ganze Zeit feiere. Und das war für mich das totale Erweckungserlebnis, als ich das gelesen habe. Da dachte ich, ach ja, hier, guck mal. Ne, so, man lernt einfach nicht aus. Und das hat er auch gesagt. Ne, so, man lernt in der Hinsicht nie aus.
Ja. Und es ist ja auch gefährlich, wahrscheinlich zu denken, okay, es gibt Menschen, die müssen das gar nicht mehr tun, denn dann wäre das ja eher so ein Argument zu sagen, na, dann probiere ich es auch nicht mehr, weil wenn ich, ne, ich werde ja nie zum Dalai Lama, so ungefähr, aber das ist ja noch viel tröstlicher zu wissen, dass die es auch eben jeden Tag neu versuchen und eben nicht am Ende ihrer Reise sind, auch so von ihrer eigenen persönlichen Entwicklung.
Ja, also so, das ist, ich glaube, dass, ich meine, ne, so, wir sind ja auch ein Stück weit Teile dieser Industrie, diese Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, die es ja gibt, oder Coaching- und Trainingsindustrie. Mhm. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir auch bitte ein bisschen real bleiben. Ne? So mehr Leistung durch mehr, also so durch mehr Spaß und was weiß ich nicht alles, was es da nicht alles gibt. Ja, das funktioniert, aber wir bleiben auch immer noch Menschen. Wir haben immer noch einen bestimmten Hormoncocktail, der uns in bestimmten Situationen steuert. Wir haben so eine Amygdala, die macht uns einfach Stress, ob wir das wollen oder nicht. Und manchmal haben wir einfach auch blöde Gefühle und manchmal mögen wir auch andere Menschen nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, das fehlt mir in dieser Coaching- und Trainingsindustrie schon ein Stück weit. Und damit vernünftig umzugehen, zu sagen, ja, nee, das ist auch okay und das gehört auch dazu. Und ja, klar, ich habe auch meine Probleme damit. Also ich würde mir wünschen, dass viel mehr Coaches, Trainer und sogenannte Speaker, dass da irgendwie ein bisschen besser mit umgegangen wird. Damit die Leute nicht ständig denken, ach so, ich muss jetzt nur noch dies und ich muss jetzt nur noch das. Und dann wird alles gut. Nee. Also so, das Leben ist schon auch ein Auf und Ab. Wir können weiß nur vor schwarzem Hintergrund sehen. Ne, so, und genauso können wir Glück nur spüren, wenn wir wissen, was Unglück ist. Wenn wir den Vergleich nicht haben, dann wird das nichts. Oder wir sind dann, also sind in so einem Wachkoma, keine Ahnung. Aber Gefühle, ja, aber es ist ja so, weißt du, Gefühle, es gehört immer das Gegenteil auch dazu. Das ist so.
Ja, damit man es überhaupt beurteilen kann. Ne?
Genau.
Das stimmt natürlich, ja. Jetzt sagst du ja auch, du gibst ja auch sehr günstig, finde ich, ja auch Tipps immer jeweils am Ende eines jeden Kapitels.
Ja.
Und bei einem hast du diese Methode, diese Whoop-Methode erläutert. Würdest du uns die kurz nochmal erläutern? Da ging es um das Thema Mut und wie ich das wirklich trainieren kann. Und ich fand das sensationell, weil das ja wirklich, du schreibst das ja auch so, das ist üben, üben, üben.
Ja.
So, anhand dieser Methode geht das aber sehr gut mit verschiedenen Sachen, jetzt nicht nur mit Mut,
ne? Also so die WUB-Methode sagt ganz klar, dass es ist ja eine Hamburger Psychologieprofessorin und ich weiß jetzt, mir fällt der Name jetzt natürlich gerade nicht ein, die hat die entwickelt. Da gibt es auch eine App zu, die WUB-App. So, und da geht es darum, dass Gabriele, oh, ich weiß es nicht, Oetting? Ich glaube ja. Und die sagt ganz klar, dass nur positives Denken funktioniert nicht. Das, was funktioniert, ist zu sagen, okay, also ne, ich denke positiv, aber ich gucke mir auch genau an, welche Stolperfallen auf dem Weg zu meinem positiven Ergebnis da sind. Und die gucke ich mir genau an und ich überlege mir, welche Strategien ich fahre, um über diese Stolperfallen hinwegzukommen. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Das ist ja dieses, das positive Denken wird wieder so hoch gehypt und ne, so, man muss nur visualisieren.
Ja, genau.
Und so funktioniert das nicht. Und einer meiner Mentoren, Jürgen Lohr, der hat auch mal gesagt, so die ganzen Profifußballer, die visualisieren immer, wie sie jubelnd an die Eckfahne rennen. Nee, erstmal das Tor schießen. Und überlegen, wie mache ich das denn? Es reicht nicht, diesen Jubel zu visualisieren. Und genau das ist der Punkt. Und da auch immer wieder hinzugehen, auch immer wieder zu gucken, ach so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, dann gehe ich da doch mal hin und gucke mir mal an, wie ich diese Situation meistern kann. Und genau das ist der Punkt. Und Mut ist eben ja nicht die Abwesenheit von Angst. Das ist es ja nicht. Mut ist, die Angst zu sehen und es trotzdem zu tun.
Ja. Aber dann eben mit Plan, ne? Und die Methode ist, wie du sagtest, hier von Gabriele Oettingen übrigens.
Genau.
Und das ist ja eben genau der Punkt, dass ich halt diese unangenehmen Dinge, die mir dann da passieren könnten, halt mir genau vorstelle, um dann adäquat zu reagieren.
Genau.
Richtig?
Genau.
Weil das Hirn ja irgendwie dann schon denkt, es hätte das irgendwie erlebt und hat so eine Art von Wiedererkennungseffekt oder Übungseffekt oder so, ne? Auch ohne, dass mir so Situationen ganz häufig passieren, ne? Nur weil ich es im Kopf durchspiele.
Ja, und genau das ist der Punkt. Ne? So, und Gabriele Oetting, die hat da auch sehr viel zu geforscht. Ne? Die hat zum Beispiel so eine Forschungsreihe gemacht mit Bewerbung, also Bewerbungsgesprächen. Die Gespräche, wo sich die Teilnehmer vorgestellt haben, dass sie den Job kriegen. Mhm. Und dann hat sie eine Gruppe gehabt, haben sich die Teilnehmer vorgestellt, was alles passieren, also schiefgehen könnte im Vorstellungsgespräch, aber auch, dass sie den Job kriegen, ne? Also die den Weg so visualisiert haben.
Ja.
Und die Leute, die das visualisiert haben, haben wesentlich besser abgeschnitten als die, die nur gesagt haben, ach so, ja, hier, ich krieg den Job.
Ja, das ist ja echt spannend, ne? Also von wegen nur UPI am Ende vorstellen, bringt es halt auch irgendwie nicht so wirklich, ne?
Und das ist ja der Punkt. Das ist immer eine Kombination aus vielen Dingen. Ne? Mhm. So, wir lieben ja auch so diese Zitate, du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Das ist Schifferscheiße. Also so ganz ehrlich, da krieg ich jedes Mal einen Anfall, wenn ich solche Sachen höre. Ich liebe meinen Job, ist überhaupt keine Frage. Ich finde das alles toll, was ich mache. Aber ich mache nicht gerne Buchhaltung. Ich kriege einen Anfall, wenn ich meine Steuererklärung machen muss. Ich mache auch nicht wirklich gerne Kaltakquise. Ich mache das, ich kann das auch, aber toll finde ich das nicht. Ich sage nicht, heute ist wieder Akquise dran, juhu, wird ein toller Tag. Nee, da sage ich auch, oh. Und ne, so, da brauche ich auch eine halbe Stunde länger, bis ich am Schreibtisch sitze. Selbstverständlich. Und das ist genau, also, und ich glaube, das ist genau der Punkt zu sehen, okay, es ist ein Cocktail aus vielen. Ne? So, aber wenn wir natürlich nur negativ denken, dann kommen wir auch nicht aus dem Knick. Also so das positive Denken gehört schon ein großes Stück dazu. Und Spaß an dem, was man tut. Aber Spaß kann man, wir glauben immer, dass Spaß nur kommt, wenn wir bestimmte Dinge tun. Nee, Spaß kommt auch, wenn wir Dinge tun, die wir nicht mögen und die dann aber auf einmal klappen. Also so Spaß generiert sich ja auch auf eine ganz, auf ganz verschiedenen Wegen. Also das kommt ja auch noch dazu.
Ja, und Spaß heißt ja nicht, dass wir nur Spaß haben mit Dingen, die mühelos sind. Ne?
Nee,
das ist
genau.
Ja, genau das. Es ist ja eben auch, wenn du, wenn irgendwas dir Mühe bereitet, zum Beispiel Leute, die eine Fremdsprache lernen oder so, die haben ja trotzdem Spaß daran, auch wenn es natürlich aufwendig ist, Vokabeln lernen und so weiter und so fort. Ne?
Genau, und das ist ein super Beispiel, ne? Weil alles, was wir neu lernen oder alles, was wir uns erarbeiten, da sind wir am Schluss doch viel stolzer drauf, als das, was uns einfach so zugefallen ist und was so easy peasy war.
Ja, es hat einfach eine andere Qualität als eine Runde durch den Park radeln. Das ist auch schön, macht auch Spaß, aber ist nochmal ganz anders einfach, ne?
Genau, und bleibt aber auch nicht hängen, ne? Das stimmt.
Anja, so zum Abschluss.
Mhm.
Hast du, und wenn ja, welche sind das? Drei Menschen oder drei Bücher, wie du magst? Manchmal ist es auch das Gleiche, habe ich schon festgestellt. Also Autoren und Bücher dann, die dich jetzt auf deinem Weg bis hierher begleitet haben oder allgemein in deinem Leben so besonders wichtig sind, dir eine Richtung gegeben haben.
Ja, also Mensch, meine Oma mütterlicherseits, das war der positivste Mensch unter der Sonne, obwohl die auch echt ein hartes Leben gehabt hat, ne? Zweiter Weltkrieg und ach, was weiß ich nicht alles. Auch nie in wirklichem Luxus geschwelgt hat. Aber die war immer positiv. Die hatte auch, als mein Opa nachher gestorben war, die hatte immer irgendwelche jungen Leute bei sich in der Küche sitzen, die ich gar nicht kannte. Also immer kannte sie irgendwelche neuen Leute, hat sich das angehört und fand immer alles spannend. Immer wenn ich ihr irgendwas Neues erzählt habe, hat die nie gesagt, so, was ist das denn für ein Quatsch? Sondern die hat immer gesagt, so, echt, was? Das ist ja toll. Also das war, das hat mich beeindruckt. Diese positive Art, das Leben zu sehen. Und die hatte auch so viele Schicksalsschläge und war trotzdem bis zum Ende positiv. Die hat mich sehr, sehr geprägt und beeindruckt. Dann mein Mann und mein Sohn. Ne, so Kinder prägen einen ja ganz, ganz unglaublich. Und mein Mann auch. Also weil mein Mann auch aus nicht so tollen Verhältnissen kommt und trotzdem immer, also dem Leben offen gegenüber ist. Das beeindruckt mich auch immer wieder. Und Bücher, ein Buch, was ich wirklich auch mit mir rumtrage, ist von Erich Fromm, Vom Haben zum Sein. Das ist so ein Buch, das finde ich ganz großartig. Und von Richard David Precht, Die Kunst, kein Egoist zu sein. Das ist so ein bisschen...
Auch ein schöner Titel.
Ja, also und das ist auch ein Stück... in das Buch Die Kunst, kein Arschloch zu sein, eingeflossen. Mhm. Aber von Precht, das ist natürlich wesentlich philosophischer und da stellen sich natürlich auch so ein paar philosophische Fragen. Das sind so die zwei Bücher, wo ich sage, ja. Und dann noch von Celeste Headlee, We Need to Talk. Gibt es leider nicht auf Deutsch, gibt es nur auf Englisch. Mhm. Und die hat dazu auch einen ganz tollen TED-Talk gehalten. Ich glaube, der heißt auch We Need to Talk. Ich weiß es nicht genau. Einfach Celeste Headlee TED Talk eingeben, dann findet man das. Über Kommunikation, wie man gut kommuniziert. Ganz, ganz großartig. Das sind so die Dinge, die ich auf jeden Fall immer parat habe.
Ja, spannend. Also ich habe auf jeden Fall aus deinem Buch wirklich sehr viel mitgenommen.
Ach, wie schön.
Ich fand das wirklich total interessant. Wie gesagt, auch diese, wo man so denkt, ja klar, möchte ich respektvoll sein. Natürlich möchte ich auch irgendwie aufstehen, wenn jemandem was Schlimmes passiert und so. Mhm. Aber warum das dann manchmal doch so schwierig ist und wie du das halt irgendwie einbindest in diese Beispiele von hier und heute aus deinem Leben, ne, so allgemeine Beispiele, wo man dann so denkt, ach, oh ja, stimmt, ne? Ist ja doch gar nicht irgendwie so hochtrabend, sondern kann ja auch hier und heute genau so passieren oder auch schief gehen oder eben, ne? Ich kann das auch positiv beeinflussen. Das fand ich wirklich total spannend. Gerade weil es eben einfach so sehr hehre Werte häufig sind, die dann aber so ganz runtergebrochen werden, wo man dann so, ah ja, stimmt, jetzt kann ich damit was anfangen. Weißt du? So,
ja, sehr
jetzt
schön.
Habe ich es kapiert. So.
Ach, das freut mich. Toll.
Ja. Fand ich wirklich total spannend und super interessant. Und ich fand auch unser Gespräch jetzt total spannend und möchte dir an der Stelle schon mal vielen lieben Dank sagen, dass du heute dabei warst.
Ach, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, danke dir.